I must admit, I didn't think much of the guys from screenshots. First time I laid eyes on them, they looked like a stiff breeze would blow them over. That was my first impression of Lucas and Philip.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
IMDb-Anführer, Kritikerliebling, gelungene Stephen King-Verfilmung. The Shawshank Redemption gilt gemeinhin als einer der besten Filme aller Zeiten. Trotz Kassenflop und Oscar-Niederlagen hat sich die epische Gefängnisgeschichte von Frank Darabont im Laufe der Jahre den Ruf eines makellosen Kunstwerks erarbeitet und wird aufgrund ihres starken Figurenensembles, eines geschliffenen Drehbuchs und etlicher ikonischer Szenen immer wieder von Cineasten in höchsten Tönen gelobt.
So auch von Lukas, der den Film auf Platz 1 seiner 1994er Favoriten gesetzt hat. Während ich den höchst zitierfreudigen Streifen tatsächlich immer nur fragmentarisch erlebt habe und vor kurzem das erste Mal in Gänze gesehen habe. Und daher steht nun die große Frage im Raum: Hat sich die Shawshank Redemption das Lob wirklich verdient? Wir klopfen heute mit unseren kleinen Kritikerhämmerchen an die dramaturgische Gefängniswand und blicken hinter das Poster der Top-Wertungen. Ich bin Philipp.
Und ich bin Lukas. Und da ist The Shawshank Redemption. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Mhm. Pulp Fiction, deine Nummer 1 aus unserer 1994er Folge, die ihr alle auch gerne nochmal nachhören könnt, haben wir ja recht schnell oder zügig besprochen. Und für The Shawshank Redemption haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Noch ein kleiner Hinweis zu Beginn: Wer jetzt dachte, wir haben den legendären Morgan Freeman verpflichtet, um ein Intro für uns einzusprechen, dem ist natürlich nicht so. Das war alles künstliche Intelligenz. Aber ich denke, die meisten werden es verstanden haben.
Ja, ich denke auch, dass das gut raushörbar war, dass das nicht der echte Morgan Freeman ist. Ich bin auf diese Folge sehr gespannt, weil Shawshank Redemption, wir haben ja im Intro kurz schon mal drüber gesprochen jetzt, wirklich ein sehr, sehr hoch angesehener Film in allen Ranglisten ist. Du hattest ihn auf Platz 1 bei dir, bei mir war er gar nicht drin. Ich habe ihn jetzt vor kurzem das erste Mal in Gänze gesehen. Und es ist wirklich spannend, jetzt mal über diesen Film zu sprechen und ob er seinen Vorschuss Lorbeeren durch die Kritik wirklich gerecht wird. Was war denn deine erste Berührung mit den Verurteilten?
Meine erste Berührung war tatsächlich, wie ich auch schon in der 1994er Folge kurz angeteased habe, dass ich eine Phase hatte Anfang der 2000er, wo ich mich so richtig für Film interessiert habe. Und da war ja IMDb schon eine recht renommierte Plattform. Also wer es nicht kennt, International Movie Database, sollte eigentlich jedem, der sich für Filme interessiert, geläufig sein. Eine der ersten Websites, wo man Filme bewerten konnte und wo eigentlich alle Infos zu den Filmen zu finden sind, die relevant sind. Und dann gab es, und die gibt es ja immer noch, diese Top 250 Liste der besten Filme aller Zeiten, basierend auf Bewertungen der Benutzer. Und auf Platz 1 war ein Film namens The Shawshank Redemption und hat mir nichts gesagt, noch nie was von gehört. Ich habe das Cover da bei IMDb gesehen, das war so ein liebloses Bild von Tim Robbins und Morgan Freeman und dachte, wie ist denn, was ist das für ein sperriger Name und wie heißt der denn auf Deutsch? Und ja, der hieß Die Verurteilten und da dachte ich mir, komm, bestellst du dir mal die DVD, weil das war noch so eine Zeit, da musste man sich die DVDs ja tatsächlich kaufen, ne, und sammeln. Da konnte man den nicht einfach streamen und dann habe ich mir den angeguckt und war sehr angetan, aber es hat ein paar Jährchen gedauert, dass ich den immer mehr geschätzt habe und so war mein erster Berührungspunkt mit dem Film. Kannst du mir sagen, warum du den so, kann man da so ein bisschen von Boykott sprechen?
Dass
du
Interesse
gehabt, oder?
Ja, also einfach kein, also das war jetzt sehr interessant, als ich den jetzt gesehen habe neulich, wie viel ich aber trotzdem schon kannte und wusste, weil ich den einfach im Kopf aus Bruchstücken, die man schon mal gesehen hat, zusammengesetzt habe. Vielleicht, ich dachte dann auch im Nachhinein, vielleicht habe ich den auch vor ewigen Zeiten schon mal gesehen. Der wurde ja auch schon tot zitiert von, ich meine, klar, die Simpsons haben alles schon zitiert, aber bei den Simpsons, wir sprachen über die nackte Kanone 33 ein Drittel, wo das sehr, sehr stark, sehr viele Szenen inspiriert sind von Shawshank Redemption.
Aber der, nein, also, ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, weil die nackte Kanone 33 ein Drittel kam ja im selben Jahr raus. Wann kam der denn raus? Also das ist ja eigentlich unmöglich, dass er den so schnell zitieren konnte.
War nackte Kanone nicht 95?
Ich meine, ich bin mir jetzt
nicht sicher, aber vielleicht haben die währenddessen schon gespingst. Vielleicht haben sie sich ein Set geteilt. keine Ahnung, ja, aber nackte Kanone hat es auf jeden Fall sehr genau parodiert.
Sorry, ganz kurz, um das aufzuklären. Nackte Kanone kam am 12. Mai, also ein halbes Jahr vor Shawshank Redemption raus.
Okay.
Also dann kann es sich tatsächlich nur darum handeln, dass sie generell viele Gefängnisausbruchfilme irgendwie zitiert haben. Na, das kann ich mir das nicht erklären.
Nein, das muss, also ich meine, allein die Szene, wie er die Erde aus seiner Hose schüttelt und dann am Ende auf so einem Hügel steht, ist 1:1. Also das muss, entweder kam der schon vorher mal in irgendwelchen Previews oder so, also nicht offiziell oder auf irgendwelchen Festivals, weil und ich glaube, es kommt sogar das Poster vor. Deswegen, das kann eigentlich nicht sein.
Ist Leslie Nielsen irgendwie in die Zukunft gereist oder so?
Möglich.
Strange.
Wirklich. Aber wir reden jetzt nicht über die nackte Kanone.
Nein.
noch nicht. Ja, also der war mir immer so geläufig. Ich habe den auch immer in Top-Listen gesehen, den Film. Aber es war irgendwie nie so, dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt so ein Film, der reizt mich jetzt so total von der Thematik und von dem, was ich bisher gesehen habe. Deswegen ist der immer so ein bisschen liegen geblieben. Gerade zu der Zeit, wenn man überlegt, das war wirklich ein hochkarätiges Jahr. Ich hatte Pulp Fiction. Ich war auch überaus überrascht, dass Forrest Gump nicht deine Eins war. Deswegen, es gab, also in dem Jahr war das auch kein Film, der im Kino von mir irgendwie bewusst wahrgenommen worden wäre.
Mhm.
Deswegen, ja, immer liegen geblieben. Also ich habe stattdessen dann auch das zuerst den Bruder im Geiste davon, The Green Mile, war, den habe ich vorher gesehen.
Ich meine sogar, den hätte ich auch vorher gesehen, weil mein Bruder damals das Buch gelesen hatte von Stephen King. Mhm.
Ich habe Shawshank Redemption nicht gelesen, ich habe Green Mile gelesen, obwohl ich viele Stephen King Bücher gelesen habe in meiner Jugend. So. Aber ja, also es war aber eine, kann ich jetzt schon mal spoilernd sagen, eine gute Seherfahrung. Also es war jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da hat der Teufel auf den größten Haufen geschissen, wie man so schön sagt. Na, irgendwie, nein, also war eine positive Seherfahrung.
Da hätte ich jetzt auch sehr an deiner Rezipienz gezweifelt, dann muss ich ehrlich so sagen.
Nein, also nein. Also es wäre, ich meine, gut, es gibt genügend Filme bei IMDb, wo ich sagen würde, sehe ich nicht so weit vorne. Aber gut, das ist natürlich sehr Geschmackssache.
Oh
ne?
Ja. Sind wir da einer Meinung, wenn wir über The Dark Knight sprechen?
Ja. Ja, Dark Knight, ja, anderes Thema. Anderes Thema.
Und 1000 Abos weniger. Tschüss. Ja. Aber die trotzdem da geblieben sind, die können jetzt sich die Fakten zu The Shawshank Redemption anhören. Und in Deutschland heißt er natürlich Die Verurteilten. Der Film kam nämlich am 23. September 1994 in den USA raus und bei uns 1995 am 9. März. Der Film hatte ein Budget von 25 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von 29,3 Millionen US-Dollar war ein Flop, das muss man so sagen. Damals hat eine Länge von 142 Minuten und eine FSK von 12 und Regie und Drehbuch stammen von Frank Darabont, den man, du hast es eben angesprochen, unter anderem aus The Green Mile kennt, The Mist von 2007, Der Nebel, und der fungierte unter anderem damals als Showrunner der populären Serie Walking Dead. Produziert wurde der Film von Nicky Marvin. Die Kamera stammt vom einzigartigen Roger Deakins. Sollte, glaube ich, jedem ein Begriff sein, einer der besten Kamera oder einer der besten lebenden Kameramänner, die es in Hollywood gibt. Der Schnitt stammt von Richard Francis Bruce und die Musik von dem nicht minder talentierten Thomas Newman. Ja, unser Cast. Tim Robbins spielt zusammen mit Morgan Freeman die Hauptrolle. Tim Robbins spielt Andy Dufresne und Morgan Freeman Alice Boyd Redding, nur Red genannt. Dann haben wir noch den Warden, den Gefängniswärter Samuel Norton, der wird gespielt von Bob Gunton. In weiteren Rollen haben wir William Sadler als Haywood und Clancy Brown als Captain Byron Hadley. Später zum Cast stößt noch Jill Bellows, der spielt Tommy Williams. Wir haben den fabelhaften James Whitmore, der spielt den Bibliothekar Brooks Hadlin. Und dann haben wir noch in zwei weiteren Rollen, die man erwähnen könnte, Mark Rolston als Box Diamond, der Anführer der Schwestern, wie sie genannt werden, der Sisters, die Andy zu Beginn da drangsalieren. Und wir haben ganz zu Beginn als Staatsanwalt Jeffrey DeMunn, der in jedem Film von Frank Darabont mitspielt, so auch in The Walking Dead, ich glaube in der ersten Staffel und der zweiten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber in jedem Film von Frank Darabont spielt Jeffrey DeMunn mit. Der Film war für insgesamt 7 Oscars nominiert. Bester Film, bester Hauptdarsteller für Morgan Freeman. Bestes adaptiertes Drehbuch, beste Musik, beste Kamera, bester Schnitt und bester Ton. Und ja, bevor wir den Film sezieren und diskutieren darüber, ob er wirklich auf Platz 1 von IMDb gehört, kannst du ja nochmal kurz die Handlung zusammenfassen.
Jetzt, ich muss erstmal einen extrem wichtigen Einschub machen. Ich habe zwischendurch den Computer bemüht. Also, die Szene Nackte Kanone ist tatsächlich eine Parodie auf The Great Escape. Aber Shawshank Redemption hat sich inspirieren lassen, also das Buch von The Great Escape. Komischerweise, weil die Geschichte von Shawshank Redemption spielt vor The Great Escape, aber in dem Stephen King Buch wird dieser Film anscheinend erwähnt. Und ist halt die Inspiration, dieses Erde aus der Hose fallen lassen. Und außerdem eine weitere Inspiration ist Escape from Alcatraz. Also zufälligerweise haben die Filme alle eine ähnliche Szene mit Erde, die sozusagen rausgeschafft wird.
Aber siehst du mal, dann hätten wir das jetzt auch geklärt.
Ne, also es war mir wichtig, dass richtig eingeordnet wird. Aber es ist schon witzig, ne? Weil ich hätte definitiv gedacht, dass es eine Anspielung auf Shawshank Redemption ist. Mhm. Weil das so ähnlich ist.
Nordberg hätte auch perfekt an den Red spielen können.
Ja, das stimmt. Nackte Kanone, lassen wir es dabei erstmal, vielleicht mal gucken, welche Szenen noch kommen. Also erstmal kurz zur Handlung von Shawshank Redemption oder Die Verurteilten. Hier wird die Geschichte von Andy Dufresne, einem Banker, erzählt, der zu einer lebenslangen Haftstrafe im Gefängnis Shawshank verurteilt wird, nachdem er fälschlicherweise des Mordes an seiner Frau und ihrem Liebhaber beschuldigt wurde. Und im Gefängnis knüpft er sehr vorsichtig Freundschaften mit dem Mithäftling Red und anderen Insassen, während der korrupte Direktor Norton ihn dazu zwingt, ein Geldwäschesystem aufzubauen. Und trotz dieser widrigen Umstände setzt Andy seine Fähigkeiten ein, um sowohl das Leben der Mitinsassen als auch sein eigenes zu verbessern. Doch Gewalt, sexuelle Übergriffe und perfide Machtspiele bedrohen seinen Kampfgeist und die letzte Hoffnung auf ein Leben in Freiheit. Das zu der Handlung. Ist ein Gefängnisfilm, aber auch wieder nicht. Es spielt in einem Gefängnis. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, als Hauptlocation. Aber der Film hat ganz, ganz viele andere Themen noch. Also das Gefängnis ist eigentlich so die Kulisse für viele, viele Themen, die sich im Film bewegen.
Mhm. Ich wollte noch kurz ein paar Worte zur Produktionsgeschichte verlieren. Und da, vielleicht hat sich Stephen King ja, wann hat er The Green Mile geschrieben? Weißt du das noch? Hat er das nach Shawshank Redemption?
Ich glaube danach, ja.
Ja, das ist ja interessant. The Shawshank Redemption zählt ja zu Stephen Kings Lieblingsfilmadaption. Und das basiert ja gar nicht auf einem großen Roman von ihm, sondern eher auf so einer Novelle, die nennt sich Frühlingserwachen. Der Originaltitel von dieser, da sind glaube ich 4 kleine Geschichten drin, titelgebenden Story heißt Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Das war eine Novelle von 1982. Und Frank Darabont hat sich dann 1987 die Filmrechte an der Kurzgeschichte gesichert. Ich meine, er hätte irgendwie $5,000 oder so an Stephen King gezahlt. Und Stephen King hat diesen Scheck über $5,000 nie eingelöst und hat ihm irgendwann Frank Darabont zurückgeschickt mit den besten Grüßen, dass er einfach sehr happy einfach war. Und das ist, ich meine, gut, Stephen King braucht keine 5.000 Euro, ne? Auch damals schon nicht, ja. Er war schon ein sehr populärer Autor.
Ja.
Und Frank Darabont hat das Drehbuch dann 5 Jahre später innerhalb von 8 Wochen geschrieben. Und Morgan Freeman wurde dann als erster Hauptdarsteller gecastet. Und im Buch gibt es schon einen gehörigen Unterschied, denn da ist Red als weißer, rothaariger Ire, wird er beschrieben.
Und, ja, passt ja auch, ne?
Genau, also Red, Morgan Freeman macht ja auch so ein, das ist so ein kleiner Verweis auf die Novelle, sagt er, maybe it's because I'm Irish, sagt er dann. Und aber das wurde dann offensichtlich mit dem Casting von Morgan Freeman ignoriert. Aber er durfte dann auch bei der Besetzung, also bei der wichtigen Besetzung von Andy Dufresne mitentscheiden und seine Wahl fiel dann auf Tim Robbins und Frank Darabont fand Tim Robbins in Jacob's Ladder auch so fabelhaft, dass er ihn für den Film casten wollte. Und Tim Robbins schlug tatsächlich dann auf der anderen Seite den noch halbwegs unbekannten Kameramann Roger Deakins vor, der schon einiges für die Coen-Brüder damals umgesetzt hatte und mit dem er bei The Hudsucker Proxy bereits zusammengearbeitet hat. Und
ein Riesenerfolg.
Aber gedreht wurde der Film dann unter anderem in dem ehemaligen Gefängnis Ohio State Reformatory zwischen Juni und August 1993. 18 Stunden Tage und 6 Tage Wochen, was eine angespannte Atmosphäre am Set bedeutet hat und das, was auch dazu geführt hat, dass manche Darsteller nicht ganz so gut auf Darabont zu sprechen waren, vor allem weil er noch recht jung und neu war damals und unglaublich viele Takes verlangt hat und Morgan Freeman zum Beispiel war das ab und zu ein Dorn im Auge, aber es ist nicht so, dass sie irgendwie schlecht auseinandergegangen sind. Und dieses Ohio State Reformatory, das kann man sich immer noch angucken, das ist so ein Pilgerort für Fans des Filmes und ja, ist immer noch gut in Schuss. Und wir hatten es angesprochen, der Film war 1994 ja stieß ganz auf ganz gute Kritik, aber war ein finanzieller Flop, konnte ja allein jetzt in den USA nicht mal mehr das Budget einspielen. Und man vermutet, dass Gründe dafür sein könnten, dass ja die starke Konkurrenz wie Forrest Gump, Pulp Fiction und König der Löwen in diesem Jahr gewesen sind und dass ja der Mainstream nicht so wirklich Lust hatte auf Gefängnisfilme und vor allen Dingen, dass der Titel einfach viel zu verwirrend war. Also da muss man ausnahmsweise mal sagen, dass die Verurteilten deutlich mehr über den Inhalt des Films aussagt als die Shawshank-Erlösung. Ne? Also das ist ja so abstrakt. Hat der normale Kinogänger jetzt nicht direkt mal ein Bild vor Augen und versteht auch das Poster vielleicht nicht. Das war ja damals noch wirklich andere Zeiten, da gab es kein Internet, wurde man nicht mit Trailern bombardiert und so weiter und so fort. Und ich glaube auch unter anderem, dass die fehlenden weiblichen Figuren dafür gesprochen haben, dass der Film ja schon so eine Art Special Interest war, könnte man sagen. Aber dann durch Mundpropaganda und starke VHS-Verleihe, dann erhielt der Film nochmal eine Neuauflage im Kino und dann konnte er sein weltweites Einspielergebnis auf immerhin 73,3 Millionen US-Dollar hochschrauben und war, glaube ich, 1995 in den USA der meist ausgeliehenste Film auf Videokassette. Und zu guter Letzt, wer sich wundert, wem der Film am Ende gewidmet ist, das steht ja in Memory of Alan Green, das war der Agent von Frank Darabont und der ist tragischerweise während des Drehs an AIDS gestorben. Das zur Hintergrundgeschichte.
Ja, das ist, ich schaue mir gerade dieses Plakat nochmal an, also wenn du nicht den Andy da unten drunter hättest, könnte das auch so eine Rom-Com sein, wenn man ganz böse ist, ne, mit den beiden, so eine Geschichte von zwei Buddies, was es ja auch ist. Es ist ja auch ein Buddy-Film letztendlich. Aber dieses Plakat ist wirklich, wirklich ganz furchtbar. Es gibt auch so ein Interview mit Morgan Freeman, wo er sich auch über diesen Namen halt lustig macht, wo er sagt, das war genau das Problem. Die Leute kamen aus dem Kino. Ja, hier, ich war in Shank. So, ne? Und das ist einfach, das war halt Gift. Da ist irgendwie The Green Mile natürlich irgendwie deutlich einprägsamer, ne? Man sich fragt, oh, was steckt dahinter? Deswegen, ja, ne, das ist also das Marketing fragwürdig. So, man sieht jetzt, finde ich, auch auf dem Cover nicht, dass es irgendwie annähernd, worum es darum gehen könnte in dem Film. Also es hätte wirklich überhaupt gar keinen Bezug zu irgendwas.
So. Nee, wirklich nicht.
Aber bevor wir jetzt in die Details gehen, drehe ich heute mal den Spieß ein bisschen um und stell dir mal die Frage, wie würdest du den Film in einem Wort beschreiben?
Ich würde sagen, inspirierend. Mhm. Und wenn ich mir noch eins aussuchen dürfte.
Mach ich auch immer.
Machst du ja auch immer, ne? Jetzt darf ich auch mal schummeln. Würde ich sagen, therapeutisch.
Okay.
Und was würdest du sagen?
Also mein Wort ist für mich schon so ein bisschen ein Hinweis darauf, warum der Film meiner Meinung nach auf Platz 1 sein könnte. Und das Wort klingt jetzt vielleicht im ersten Hinblick ein bisschen schwach oder gar nicht mal so großartig, aber ich nutze das Wort kompetent und meine das aber als Lob und gar nicht so als Schwächung.
Mhm.
Kompetent.
Ja, kompetent ist jetzt auch eher positiv konnotiert.
Natürlich, aber kompetent klingt so wie, ja, das ist kompetent. Also es klingt jetzt, ist natürlich nicht so ausschweifendes, großes Lob, aber also ich kann das ja einmal direkt begründen. Und zwar, wie gesagt, ich habe den Film heute, soweit ich mich zumindest erinnere, das vor kurzem das erste Mal in Gänze gesehen. Und mein Gefühl war, Darsteller, Drehbuch, Musik, Setdesign, also alles, was so einen Film ausmacht, höchst kompetent. Also wirklich, das war wirklich faszinierend. Es gibt in dem Film kaum etwas, wo ich sagen würde, das ist eine Schwachstelle. Also all diese Aspekte sind so, dass ich sage, es ist super kompetent, das funktioniert alles, das ist alles gut. Es gibt hier und da so kleine Sachen, wo ich sagen würde, vielleicht, das hat mir nicht so hundertprozentig gefallen. Aber ich finde, das ist ein Film, der funktioniert. Also es funktionieren eigentlich alle Versatzstücke des Films. Und ich glaube, das ist ein Film, auf den man sich total gut einigen kann als Zuschauer. Das ist ein Film, an dem man sich nicht extrem reibt, also was so die Botschaft angeht, was die Darstellung angeht, was die Themen angeht. Ich glaube, das ist ein Film, der eine ziemlich breite Masse anspricht von seinen Themen und von seiner Machart. Ne, das ist jetzt zum Beispiel jetzt kein, wo wir bei dem Thema waren jetzt mit 94, kein Pulp Fiction, der irgendwie die Hälfte seiner Zuschauer verliert, wegen zum Beispiel der Gewalt.
Mhm. Ne?
Und das Gleiche gilt, würde ich sagen, in bestimmter Weise zum Beispiel auch für The Green Mile. Aber ich glaube, der spricht alle Geschlechter, der spricht fast alle Altersgruppen an und ist einfach wahnsinnig kompetent in dem, was er tut.
Da hast du ja wahrscheinlich schon mal einen der ersten Gründe genannt, warum der Film seit 2008 ununterbrochen auf Platz 1 ist von IMDb. Und ich würde zu Kompetenz vielleicht noch die universellen Themen wie Freundschaft, Angstbewältigung und natürlich an vorderster Front das Prinzip Hoffnung benennen, was so universell ist, das zieht sich durch jede Ethnie. Und ich denke, das ist auch einfach mit ein Grund, warum wirklich so jeder, wie du schon gesagt hast, dass sich viele Leute an dem Film nicht reiben, dass der auch nicht polarisiert, der Film, auch wenn die Gewaltdarstellung stellenweise schon echt, ja, die kann manchen schon zu viel sein, vor allem so in der ersten Hälfte des Films.
Natürlich,
wie die klar. Gefängnisinsassen da 1947 beginnt der Film ja behandelt werden. Aber ich denke, das sind so mit die ausschlaggebenden Gründe, warum der Film so anerkannt auch ist. Weil sich auch so jeder was darin finden kann. In jeder Rolle, in jeder Figur, die da dargestellt wird. Und es ist wirklich ein Wahnsinn, was Frank Darabont da im Drehbuch und vor allem auch hinter der Kamera als Regisseur da geschafft hat. Ja, und dass er da wirklich dann so ein Talent beweist und dann 5 Jahre später nahtlos anknüpft mit The Green Mile und dann ewig lang keinen Film mehr macht und dann die nächste Stephen King-Adaption mit Der Nebel, den ich auch für ein, ich finde, der ist inszenatorisch, hat er seine Schwächen, Aber was die Intensität angeht, jetzt mal abgesehen von den CGI-Effekten, die schlecht gealtert sind und so, ist der auch echt gut. Also der hat jetzt nicht diese A-Lister in den Hauptrollen, aber der hat gute Darsteller und der hat vor allen Dingen eins der nihilistischsten, fiesesten Enden, die ich jemals gesehen habe.
Ja.
Also da, wenn man, also der wird ja quasi immer dunkler dann, ne? Also die Verurteilten hatten ein sehr, sehr optimistisches, so rundes Ende. The Green Mile, so ein bittersüßes und dann der Nebel einfach abgrundtief böse. Aber mir ist es halt irgendwie total, also ich finde es total schade, dass der so wenig gemacht hat und auch, ja, also so irgendwie auch so von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden ist, kann man ja schon fast sagen.
Na gut, der hat natürlich mit The Walking Dead dann nochmal so ein Comeback, so ein Highlight. Gut, mit denen hat er sich dann verstritten. Ja, natürlich. Ja, das stimmt, ist schon eine Weile her. Übrigens, wo du das Ende erwähnst, ich glaube übrigens, das ist auch ein Grund, dieses, und jetzt bewegen wir uns in Spoiler-Territorien, Spoiler. Dass dieses Ende, dieses positive Ende, dieser Ausblick und dieses, man kann auch schon sagen, süßliche Ende, das der Film hat, lässt einen natürlich mit einem guten Gefühl da auch raus. Ne? Es ist nicht so, dass das Ende, hätten wir auch machen können, ne? Dass das Ende ein negatives Ende wird, ne? Dass der Plan nicht aufgeht. Aber so endet der Film in einer positiven Note. Man geht glücklich aus dem Film und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der Film auch gut gefunden wird, zum Teil, weil er halt eben nicht noch so ein, also oder für viele Zuschauer einfach wirklich ein angenehmes Ende hat und nicht noch irgendwie einen Schlag in die Magengrube noch mitgibt.
Ja, das hätte auch irgendwie nicht gepasst, finde ich.
Nee, das ist auch eine der Stärken des Films, finde ich, diese erlösende Szene am Schluss und diese Gerechtigkeit, die allen Personen auf irgendeine Art und Weise zugeführt wird. Das kann man kritisieren, dass halt dass am Ende halt alle das bekommen, was sie verdienen. Das ist übrigens, finde ich auch, wie gesagt, ich habe Shawshank Redemption nicht gelesen von Stephen King, aber es ist überraschend, also wenn das Buch genauso ist, ist das überraschend positiv für Stephen King, der gerne mal fiese Sachen noch am Ende macht.
Also es muss wohl so gewesen sein im Buch, das Buch endet so, dass auch Andy sich freikraxelt und Red dann freigelassen wird und dann Andy hinterherfährt nach Zihuatanejo und da endet das Buch. Wie er im Bus ist, auf ungewissem Wege und die Produzenten, das wurde auch dann so gedreht und dann die Produzenten haben dann Frank Darabont gesagt, ja, aber irgendwie haben nach so viel Folter und so viel schlimmen Erlebten, möchten die Zuschauer vielleicht wirklich nochmal mit einer richtig positiven Note enden. Und dann haben die diese Szenen tatsächlich nachgedreht, da was Zihuatanejo sein soll, irgendwo in Sangkor. Und haben diese Szene nachgedreht, ne, wie Red dann am Strand auf Andy trifft, der das Boot auf Vordermann bringt. Und ich finde, ich muss es ausnahmsweise mal sagen, eine gute Entscheidung. Man hätte beides machen können.
Ja.
Ich finde, das ist ein Ende, das es so befriedigend ist. Das zählt auf jeden Fall allein deshalb schon zu meinen Top 5 Enden, obwohl ich jetzt kein mega Freund von Happy Ends bin. Aber das ist einfach so verdient hier. Es ist so, die Reise dahin ist so, so toll erzählt und es ist einfach auch mal schön, den Film so zu beenden und man möchte am liebsten noch irgendwie noch weiter, also mir ging es damals so weitere oder zumindest weitere Szenen mit Andy und Red haben, weil diese Freundschaft zwischen den beiden so toll erzählt wird, weil ihr beide solche grundverschiedene Einstellungen zum Leben haben. Und auch im Gefängnis an sich kann man ja sagen, auch wenn Red natürlich deutlich länger als Andy drin ist, im Gefängnis. Er ist ja, glaube ich, in Summe dann 30 Jahre. Und der Film beginnt ja, alle 10 Jahre hat er eine Anhörung und kann dann versuchen, das so gut rüberzubringen, dass er rehabilitiert ist und wird dann vielleicht wieder in die, ja, nach draußen gelassen.
Das ist übrigens super strange, finde ich. Man hat eher das Gefühl, dass der die alle paar Monate hat. diese Anhörung. Also mir kam es nicht so vor, als wäre das alle 10 Jahre, sondern, oder zumindest als wäre das mal jährlich so. Ich hatte, das ist übrigens ein Problem, was ich mit dem Film so ein bisschen habe, das Thema Zeit kommt für mich nicht so ganz hundertprozentig rüber. Also auch das Gefühl, wie lange Andy wirklich da im Gefängnis ist. Das wird so ein bisschen angedeutet durch seine Kunst, die er da in der Zelle hängen hat, ne? Und das wird ja immer mehr und es wird auch, glaube ich, gesagt, aber es kommt mir nicht vor wie 19, ich glaube 19 Jahre, ne, ist er dann irgendwie drin. Kommt es einem also nicht vor.
Es müssten, ja, also er vielleicht 19, aber Red, auf, also für Red ja. sind es auf jeden Fall insgesamt 20 länger. Jahre.
Ja.
Und dieser Kontrast zwischen den beiden, die sich, man könnte ja sagen, dass Andy eher für die Hoffnung steht und niemals aufzugeben und irgendwie auch an das Gute zu glauben. Und das versucht er auch durch Taten dann umzusetzen, indem er unter anderem die Bibliothek da auf Vordermann bringt, Musik auch in die Bibliothek mit einbringt in Form von Platten und natürlich die legendäre Szene, wenn er die Platte spielen lässt und alle Insassen einmal raus aus der tristen Gefängniswelt kommen und den beiden Ladies dazuhören beim Singen auf Italienisch. Und natürlich in einer Szene, die mich immer wieder kriegt, muss ich ganz ehrlich sagen, zu Beginn, wenn Andy mit dem Captain Hadley aneinander gerät und ihm sagt, dass er die Steuererklärung dann machen kann, ne? Wie er das Geld behält. Und dann für seine Kumpels auf dem Dach ein paar Bier verhandelt. Das war so einer der Momente, wo ich mich so ein bisschen in den Film verliebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Zusammenspiel von der Musik von Thomas Newman, der kleinen Gesten von Morgan Freeman und Tim Robbins und natürlich dem Voice-Over von Morgan Freeman, was natürlich auch immer so eine, das ist so ein Stilmittel, finde ich, Voice-Over. Ja. Das ist, als Junger habe ich Voice-Over nie so kritisch gesehen, weil es hilft einem unheimlich viel zu verstehen, weil einem natürlich auch so ein bisschen gesagt wird, was man fühlen soll, was so auch so passiert. Es ist so ein bisschen manipulativ natürlich, ne?
Ja.
Und eigentlich würde ich sagen, es ist halt schon so ein Stilmittel, was so ein, ja, man könnte sagen, so ein bisschen billig ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber ich finde, hier funktioniert es immer noch und da habe ich mich darauf gefreut, das nochmal neu zu analysieren, weil jetzt so mit 20 Jahren Abstand dazwischen, den nochmal geguckt zu haben. Ich finde, es hat nichts von seiner Strahlkraft verloren, weil diese Dialoge, finde ich, zum einen super schön geschrieben sind, wirklich schon stellenweise poetisch, nicht alles, aber dieser im O-Ton, die Stimme von Morgan Freeman, das geht einfach immer, ne? Der kann dir das Telefon,
runter wie Öl.
Das geht runter wie Öl, der kann dir das Telefonbuch endlos lang vorlesen und du würdest zuhören. Und das hat ja auch wirklich dann dazu geführt, dass Morgan Freeman dann super viele so Narrator-Rollen bekommen hat, Sprecherrollen.
Ja.
Und unter anderem ja dann auch Gott und so gespielt hat, ne? In Buß allmächtig.
Ich finde, was dieses Voice-Over ganz gut macht, ist, dass er immer oder in der Regel sich auf Andy bezieht, also einen Blick auf eine andere Figur hat und nicht nur über sich selbst spricht. Das sind immer, finde ich, die Voice-Over, wenn jemand sagt, ich fühle mich so und dann habe ich das gedacht. Und dann ist natürlich hier auch, aber er hat immer so diesen Blick auf Andy, was ich sehr schön finde. Also ich finde auch, das funktioniert hier. Und man muss sagen, jetzt beim Gucken, wir reden natürlich hier von einem Film von 94, also Sachen, die man dem Film anlasten könnte. Man sagt, ja, hat man ja schon oft gesehen und ist so totgeritten. Klar, der ist jetzt halt alt, der Film, ne? Deswegen waren damals halt auch Sachen einfach noch neu und noch nicht ganz so durchgenudelt, einfach, die man halt heute kennt. Ich meine, der Film hat diese sadistischen Wärter. Ne? Das ist so dieses Klischee sadistischer Wärter. Dann hast du den Direktor, den ich übrigens super finde. Also ich gucke dem Bob Gunton, beziehungsweise dem Norton, total gerne zu.
Allen, auch aber so die, hier, ne? Auch ja, Clancy aber der Brown.
Der ist auch super. Und ich finde, aber was bei dem Norton halt toll ist, weil der direkt so dieses, wie der etabliert wird mit hier, die Bibel ist das Wichtigste für mich. So, ne? Und hier nobody takes God's name in vain. Aber selber, ne, er und seine Kollegen ständig am Fluchen und er ist halt wirklich so ein Schweinepriester, einfach so ein widerlicher.
Er tritt die Nächstenliebe mit Füßen.
Ja, also das, aber da muss man natürlich auch sagen, wir haben es hier natürlich auch ein Stück weit so ein bisschen mit so Holzschnittcharakteren zu tun. Also, ne, die bösen Wärter, der böse Direktor, die Gefangenen sind, bis auf die Sisters, und das macht Green Mile ja auch. Es ist so ein leicht romantisierter Blick, ne, auf diese Gefangenen, die wir da haben.
Aber ganz kurz, was die Brutalität und so angeht, diese sadistischen Wärter, man muss ja auch immer im Kontext sehen, was für eine Zeit das gespielt hat. Ne?
Mit Sicherheit, also klar, mit Sicherheit wird das damals, wie heute wahrscheinlich auch, in größten Teilen irgendwie sehr unangenehm gewesen sein. Aber ja, also man hat halt die Sadistenwärter hier, wenn du sowas wie Sleepers hast oder halt auch, wie heißt der hier, der Percy bei Green Mile, hat man natürlich, man kennt es irgendwie und hier und da wäre noch so ein zusätzlicher doppelter Boden ganz nett gewesen. Aber ich finde, das funktioniert, wie gesagt, auch da wieder. Der Film macht das gut genug, ist kompetent genug, um es nicht zu übertreiben und gibt den Figuren, also dem Norton zum Beispiel, der hat ja manchmal so leichte Ansätze, wenn er mit Andy spricht. Wo er ist nicht wirklich freundlich, aber wo die sich so ein bisschen annähern. Das sind immer so die interessanten Momente. Und der Cast ist halt einfach ein spannender Cast. Ich musste auch irgendwie an Einer Flug übers Kuckucksnest denken. Weil du halt auch da diesen bunten Cast halt von so Outsidern hast, die alle so unterschiedliche, ja, so sehr unterschiedliche Charaktere sind mit sehr unterschiedlichen Schwächen und Ausprägungen. Deswegen, also ich finde tatsächlich auch, dass Andy am uninteressantesten ist von allen Figuren. Geht dir das auch so?
Ja, den Punkt kann ich verstehen. Es liegt natürlich zum einen auch daran, dass Tim Robbins hier so sehr minimalistisch und zurückhaltend auch spielt.
Ja.
Ne, da ist nicht viel Tamtam. Das ist ein sehr, sehr introvertierter,
stoisch ohne
Typ,
Ende.
Stoisch, genau. Ja, der bietet natürlich nicht so eine große Reibungsfläche wie Morgan Freeman, der eigentlich, und das würde ich sagen, eher die Hauptrolle des Films ist und nicht Andy Dufresne. Andy Dufresne ist eher so der Katalysator, der alles in diesem Gefängnis bewegt, so ein bisschen. Ne? Und das wirklich wie so ein, der Film wird ja auch häufig, das hat Frank Darabont aber wohl nicht beabsichtigt, mit dem Christentum und so in Verbindung gebracht und dass er so als Reinkarnation vom Messias und so gesehen wird.
Nicht beabsichtigt, tatsächlich?
Nicht beabsichtigt,
so?
Nein.
Ach, nee. Aber da, was?
Hat Frank Darabont also zumindest gesagt, er finde das schön, dass viele Leute so viel, also dass Leute so viel in seinen Film hineininterpretieren, aber das war jetzt nicht unbedingt seine Absicht.
Aber die, das ist ja mega
Bezüge,
strange.
Ja, die Bezüge sind, also die Fährte ist ja schon so ein bisschen ausgelegt, ja.
Ja, ich meine, du hast hier die Pose am Ende, ne, wie er da im Regen, der als fast gekreuzigter Jesus, der sich mit Verbrechern umgibt, du hast ständig dieses Bibelsymbol, die Bibel ist später auch das, was ihm quasi die Freiheit schenkt, weil er diesen Hammer darin verstecken kann, er ist selber total, also das, okay, überrascht mich, weil für mich ist das, war das eine so der Hauptsymbolik, die ganze Zeit mitschwingt in dem Film. Krass,
ja.
Interessant.
Also so habe ich es zumindest gelesen.
Ja, kann ja sein, aber dann hat er da in seinem Unterbewusstsein echt ganz schön viele Dinger, also alleine auch, dass der Direktor halt so einer ist, der so ein gottesfürchtiger Mensch sein möchte, ne, und halt eigentlich der größte Sünder ist ja so. Ja, spannend. Aber es ist, also, ja, war für mich immer so ein Hauptmotiv, was da drin steckt.
Ja.
Übrigens, du hast sie eben erwähnt schon, für mich ist diese Szene auf dem Dach ist eine der absolut stärksten im ganzen Film. Also diese Wärme da auf dem Dach und das, also es tut halt so gut, dass einfach gelacht wird und dieses kalte Bier und so, das ist so, es ist so, es reißt eben, also man versteht total oder man hat das Gefühl, man ist jetzt Teil dieser Gemeinschaft da. Also man wird genau wie die aus diesem schrecklichen Alltag so rausgerissen, also aus der in Anführungszeichen schrecklichen Handlung, so, ne, die so von Brutalität und Druck und Das ist wirklich eine tolle Szene.
Ja, aber nicht die einzige. Das ist so, es gibt so unglaublich viele Szenen in diesem Film, finde ich, die toll sind. Und was ich auch schön finde, du hast gesagt, man fühlt sich dann so mitgenommen, man fühlt sich so integriert dann in die Gruppe, man versteht die so ein bisschen, man versteht die Dynamik innerhalb der Gruppe. Also es ist ja dieses kleine Grüppchen um Red mit dem William Sadler und Co. Und es ist ja auch cool, dass meistens, also häufig wurden in so Gefängnisfilmen so die Insassen ja auch mal so als hypermaskulin beschrieben, ne? Und nur am Pumpen und so weiter. Und hier hast du halt direkt auch Figuren, mit denen du sympathisieren kannst, ne? Du interessierst dich gar nicht unbedingt für ihre Hintergrundgeschichte, die ist nicht unbedingt relevant, ja, ne? Weil es sind ja größtenteils alles Mörder und Verbrecher, die da sitzen. Aber dieses Fass macht der Film ja gar nicht auf und das finde ich auch ganz gut. Und wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dann weiß man ja auch nicht, ob Andy das wirklich getan hat. Ja, also es wird ja schon angedeutet, dass er die erschossen haben könnte.
Ja, er zumindest hat einen Revolver am Anfang und sieht danach aus, dass es, dass er entschlossen ist, irgendwas Fieses zu tun damit.
Genau, und das muss man sich ja vor Augen führen. Das schwingt ja, wenn man den Film das erste Mal sieht, die ganze Zeit mit. Soll ich denn jetzt mit dem Andy sympathisieren? Der hat doch seine Frau und den Lover umgebracht. Oder etwa nicht. Und das wird ja erst recht spät aufgelöst. Und das war immer so, ich finde, das
finde ich fast schade. Entschuldigung, ja.
ja, kann ich verstehen, aber mich stört's nicht. Mich stört eher dieser, und das wirkt so episodenhaft, dass der Tommy dann da eingeführt wird und dass der nur als so Plot-Device benutzt wird.
Ja.
Und das finde ich schade, weil also der ist ja jetzt kein Jill Bellows spielt ihn ja und der spielt ihn ja auch überhaupt nicht schlecht, aber der ist so ein bisschen unterschrieben, finde ich. Und da, wie du schon sagst, es vergehen ungefähr 20 Jahre. Und da muss das halt so, in einem Film, also in der Serie könntest du viel, wenn es jetzt in der Serie verwursten würdest, könntest du eine viel emotionalere Verbindung zu dem Tommy aufbauen, als er dann dahinter rückst. Und das ist ja einfach nur ultra fies, was der Norton da macht, ihn dann da abknallt. Das ist ja, wie kalt auch, ne, er das macht, ne, mit vorher noch die Zigarette anbieten, es hätte nur noch so ein Kuss des Todes gefehlt, auch wenn er überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Aber das fand ich immer so ein bisschen, das ist einer der Kritikpunkte und dass das dann ausgerechnet der Darsteller dann so ein bisschen abkriegt, das tut mir dann irgendwie leid, aber das hat sich jetzt beim Sehen auch nicht so geändert, finde ich. Ich hätte da zum Beispiel auf der anderen Seite lieber mehr von Brooks gesehen, von James Whitmore, der hier so eine unfassbar tolle Performance, finde ich, hinlegt. Mit kleinen Gesten, den hast du ja sofort ins Herz geschlossen, ne? Mit seinem kleinen Raben, den er da füttert. Und diese herzzerreißende Szene, die mich immer wieder zu Tränen rührt, wenn er da aus dem Gefängnis gelassen wird.
Ja.
Das ist schon sehr bewegend, muss ich wirklich sagen. Das haben sie wirklich toll umgesetzt, weil es halt auch den Weg vorzeichnet für Red. Die Konsequenzen, die Red dann drohen, ne?
Ja, ich finde diesen Raum, diese Wohnung, wo er sich da aufhält, ist halt auch super fies. Alleine schon, ne? Das ist halt alles so unangenehm trostlos. Das ist übrigens, habe ich gelesen, im Buch von Stephen King wird ausdrücklich erwähnt, dass Brooks seine Frau und seine Tochter totgeschlagen hat nach irgendeinem verlorenen Pokerspiel. Was ich sehr interessant finde, weil du natürlich dadurch dieser Figur, die so anrührend ist, ne, und dieser alte Mann und trotzdem durch diese Hintergrundgeschichte irgendwie noch was gibst, so, oder beziehungsweise als Zuschauer so ein bisschen, oder als Leser in dem Fall hin und her gerissen bist, dass du sagst so, ja, ich will den ja mögen, aber dann hat er sowas Schlimmes gemacht. Ja. Das finde ich super. Ich glaube, im Film ist es so ganz Unerwähnt? Nee, oder wird's erwähnt?
Unerwähnt, ja. Es wird nicht unerwähnt, erwähnt, ne? Soweit ich weiß.
Genau. Und das hast du ja später auch bei Green Mile, ne? Da hast du ja auch dann die Sympathieträger, aber der hat dann doch ein Mädchen ermordet. So, ne? Und also, das ist schon. Aber das, ja, ich finde aber auch, der hat ja fast, das ist ja wie ein eigener kleiner Film, der mit Brooks da gezeigt wird.
Ja.
Total spannend. Einfach, weil es so einmal so diesen, es tut dem Film auch total gut, diesen Wechsel zu haben nach draußen.
Ja, weil das die Perspektive auch noch total ändert, ne? Also
genau.
Man bekommt halt auch immer mehr ein Verständnis für das, was dann Red dann halt sagt, ne? Dieses institutionalized, was er sagt, dass man ja ohne das Gefängnis, ohne diese Wände, ohne diese Mauern halt nicht mehr leben kann, weil man sich so dran gewöhnt hat und man kann das total nachempfinden. Also mir geht es zumindest so. Ich könnte mir das auch vor allen Dingen, wenn Brooks dann da sagt, ich habe als Kind einmal ein Automobil gesehen und jetzt sind sie überall. Das ist halt so, du kannst dich total gut in ihn hineinversetzen, ne? Und er spielt das so toll, diese Angst, die er hat. Das ist ja eigentlich so der Kernkonflikt des Films, diese Angst zu überwinden durch die Hoffnung, ne? Die halt im Idealfall am Ende immer gewinnt. Und da würde ich direkt mal die Frage an dich stellen. Wer glaubst du denn, wird redeemed im Film oder wird erlöst? Andy oder Red?
Ich glaube, beide werden erlöst. Also Andy wird irgendwie erlöst durch sein eigenes Tun sozusagen, also durch diesen Ausbruch, durch diese Flucht. Und Red wird eher auf einer psychischen Ebene erlöst, aber auch durch Andy gestützt. Also ich glaube, das sind so beides. Beide haben ihren Redemption-Arc dadurch irgendwie abgeschlossen am Ende. Bei Red ein bisschen, auch da ist es so ein bisschen interessanter, weil das halt so ein interner Konflikt ist, weil du von Andy eben, der ist so stoisch und so für sich. Und du ich finde auch, wie Tim Robbins den spielt, man weiß nie so ganz genau, was der empfindet. So, ne? Der ist so ein Buch mit 7 Siegeln.
Mhm. Ja, ist ein guter Begriff.
Deswegen,
ja.
Ne, also ganz komisch. Ja, aber ich glaube, beide haben halt ihre Redemption, wobei die von Red einfach ein bisschen interessanter ist.
Ich würde tatsächlich sagen, dass die Shawshank-Erlösung, wie der Film ja übersetzt heißen würde, dass Shawshank Redemption eindeutig auf Red bezogen ist.
Okay.
Weil er ja die größte Charakterentwicklung durchmacht und Andy ja von Anfang an weiß, dass er unschuldig ist und ist ja nicht so, als ob er auf einmal dann an dem Punkt ist, wo Tommy erschossen wird und all seine Hoffnung zu dem Zeitpunkt irgendwie auch so ein bisschen über Bord gegangen ist, dass er dann sich entscheidet, okay, ich glaube, ich breche jetzt mal aus. Er hat das ja 19 Jahre lang geplant. Ne?
Ja.
Und er hat jetzt ja nicht diesen großen Aha-Moment wie Red, der dann in der dritten Anhörung einfach nur seine ehrliche Meinung das erste Mal sagt und sagt, dass es ihm eigentlich scheißegal ist, ob er rauskommt oder nicht. Und dann ihm quasi das gleiche Schicksal droht wie Brooks. Er aber diesen einen Anker hat, der da Andy heißt und an dem er sich festhält. Sonst, es gibt ja diese tolle Szene, die, wenn er rauskommt, wo dann die Kamera über die Waffen schwenkt und dann hin zu dem Kompass und so. Ne? Es sind so viele kleine, ich finde so motivierte Kamerabewegungen, ganz subtil in diesem Film, von Roger Deakins, die unheimlich viel erzählen auch, ohne dass jetzt da ein Voice-Over drüber liegt. Wenn du zum Beispiel mal darauf achtest, wenn Brooks das Gefängnis verlässt, wenn er freikommt, ist im Hintergrund ist das Leben, was er zurücklässt, das Gefängnis. Und wenn Red das Gefängnis verlässt, ist im Vordergrund die Welt, die vor ihm liegt. Du siehst das Gefängnis gar nicht. Er geht ja, die Kamera begleitet ihn von hinten quasi, ne, und nicht frontal, wie bei Brooks. Und das sind schon so kleine Hinweise darauf, wo die Reise hingehen kann. Und das finde ich wirklich klasse gelöst hier. Also einfach, da hat man schon viel von dem, der ist jetzt ja nicht showy inszeniert, ne? Oder hat jetzt irgendwie so keine Effektschüsse. Sehr nüchtern inszeniert von Roger Deakins, aber da konnte man schon viel von dem sehen, was ihn ja wirklich zu einem tollen Bildfänger gemacht hat. Könnte man sagen.
Nüchtern ist auch ein zu kompetent auch ein gutes Stichwort. Der Film ist wirklich sehr nüchtern, wenig ausufernd, so in seiner ganzen Art und Erzählung. Ich meine, ne, wie gesagt, stell den nochmal neben ein Pulp Fiction, der mit der Struktur da quasi Scherze macht, und neben dem Forrest Gump, der halt irgendwie sehr groß, sehr effektgeladen ist. Da kommt er umso nüchterner noch rüber. Aber das finde ich auch sehr angenehm. Also das waren auch, ich finde oft in den 90ern, das hatten oft Filme so eine gewisse Nüchternheit, so eine gewisse Klarheit.
In eine Erdung auch, ne?
Ja, das finde ich, das ist total, ich finde gerade heutzutage, ne, ich fand das sehr angenehm, den zu gucken, und du weißt so ein bisschen, wo es hingeht, hast dann am Ende aber einen schönen, ja, einen Twist im weitesten Sinne. Und das tut total gut, einfach so einen Film zu sehen, der auch so atmen kann und Zeit lässt. Und ich finde trotzdem, der ist irgendwie, ich glaube, 2,5 Stunden lang ungefähr, vergeht die Zeit recht schnell. So, ironischerweise für einen Gefängnisfilm.
Ja, aber ich finde das witzig mit dem Twist, den du angesprochen hast. Ist natürlich schade, dass du den dann schon so gespoilt wurdest durch diverse Fragmente, die du da gesehen hast. Aber als ich wusste das ja beim ersten Mal sehen dann nicht, und ich fand das schon ziemlich cool und vor allen Dingen auch irgendwie ziemlich cool vorbereitet so.
Ja, was ich halt super gut finde, ist der Moment, wie er die Hand halt durch das Loch steckt. Ne, dass er es nicht runterreißt, sondern dieses Geräusch, wenn er da so mit der Hand durchgeht, und die Kamerafahrt durch das Loch ist halt einfach super gut. So dieser Moment der Erkenntnis.
Ja, zwar nüchtern inszeniert, aber ich finde, der hat Bilder, die haben sich bei mir eingebrannt. Einmal, wie du schon gesagt hast, ne? Jetzt wie er das Poster da wegreißt und dieses Gesicht von ihm, dann dieser tolle Kraneinstellung von den Insassen auf diesen rostigen Lautsprecher, wenn da die Musik rauskommt. Mhm. Das ist einfach toll. Ich finde dieses Bild, ich fand immer, das sah aus wie ein Gemälde, weil es aber auch, das ist so unfassbar traurig, wie Brooks da sitzt und die Tauben füttert.
Ja.
Also ich finde, der Film sieht einfach, der hat so viele tolle Bilder, und er macht genau das halt auch, was ich jetzt in den vergangenen Filmen, die wir besprochen haben, häufig, wenn wir ein großes Ensemble haben. Er hat Figuren, mit denen ich total mitfühle, mit jeder einzelnen, ob es jetzt Andy, Red, Brooks oder Hadley ist, aber auch mit den Bösen. Es ist ja einfach, ne? Wir haben zuletzt Gladiator 2 besprochen, wo du zwei Kaiser hast, die einfach nur böse sind, und du weißt nichts über die, und du findest sie noch nicht mal bedrohlich, du findest sie einfach nur affig.
Aha.
Ja, und da gehört schon ein bisschen mehr dazu, einen Antagonisten zu spielen und es zu schaffen, dass der Zuschauer dich auch wirklich hasst. So, und das muss man halt auch erstmal schaffen, ne? Das ist auf dem Papier vielleicht dann fies geschrieben, aber du musst es halt auch so verkörpern. Und ich finde, der Bob Gunton und der Clancy Brown, die machen das halt schon ziemlich gut. Und Clancy Brown, dem möchtest du ja auch, also vor dem hast du auch einfach Schiss, ne? Der hat einfach ein Gesicht, was sowas von Boshaftigkeit und Autorität ausstrahlt. Und es wird ja ziemlich früh auch etabliert, wie er den, das finde ich auch eine ganz schlimme Szene, wie er den Fat-Ass dann da zu Tode prügelt, ne? Fischi, 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 fischi. Das ist schon, aber ich meine, da weißt du sofort, okay, ja, da geht die Reise hin, mit denen es nicht leicht Kirschen ist.
Es ist auch echt, echt schade, dass man nur vom Hörensagen am Ende mitbekommt, ne, wie er dann festgenommen wird, dass er dann irgendwie geheult haben soll wie ein Baby oder so. Mhm. Man will das ja irgendwie gerne sehen, ne? Du willst ja sehen, dass so Figuren dann irgendwie auch am Ende dann irgendwie leiden. Beim Direktor, okay, da hast du es dann, ne?
Ja.
Dann dachte ich auch so, das hätte ich gerne gesehen. So, und dann ist natürlich, hast du alles richtig gemacht mit so einem Bösewicht, ne? Das, wenn du das sehen möchtest, ne, dass der dann irgendwie am Ende entweder abnippelt, qualvoll oder halt leidend irgendwie aus dem Rennen genommen wird.
Genau, oder so wie Commodus jetzt zuletzt in Gladiator, der dann einfach sein verdientes Ende bekommt.
Ja, deswegen. Übrigens, du sprachst gerade auch nochmal von der Kamera. Und was ich ja ganz schön finde auch, ist so dieser Kontrast oder von der Bildsprache, wie der Film im Dunkeln losgeht. Du hast ja am Anfang da diese Szene, ne, wo er noch mit seiner Waffe da hockt, der Andy. Und am Ende bist du, das ist ja fast schon Paradies, was am Ende gezeigt wird. Und dann hast du helle Bilder, Strand. Also es ist ja wirklich fast so, als würde Red irgendwie so dank Andy ins Paradies eintauchen, überwechseln. Mhm. Und dieser Kontrast von Anfang und Ende, der ist so frappierend. Also auch wie Andy halt gezeigt wird, ne? Auch so, so entspannt, erlöst letztendlich auch. Das ist schon cool. Deswegen, ich bin kein großer Fan von diesem etwas süßlichen, aber das Bild ist als Kontrast natürlich toll, weil man es vielleicht auch einfach braucht, um diesen Bogen fertig zu machen, weil du dieses Paradiesbild und deswegen, also wenn Darabont das echt gesagt hat, weil auch das, ne, ist wirklich so paradiesischer Strand, so stellt man sich das vor, passt ja auch total in dieses Thema rein.
Absolut, wenn man das sehen möchte, dann auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Ne, klar. Aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite, das ist auch hier wieder der historische Kontext oder die Zeitepoche, wo einfach auch noch der Glauben und die Bibel einfach eine viel größere Rolle gespielt hat. Und es ist ja generell so, dass in Gefängnissen viele zum Glauben finden oder die Bibel lesen, was auch immer. Ja. Weil du natürlich auch unheimlich viel Zeit hast.
Ja, nichts anderes zu tun. Ja, aber dann kommen wir doch mal dann direkt wieder zu dem Thema Musik. Ja. Was ist dein Eindruck? Was ist dein Eindruck des Soundtracks?
Also ich bin allgemein ein sehr, sehr großer Fan von Thomas Newman. Ich finde, der schreibt unheimlich schöne, emotionale Musik. Es ist mir bis heute ein Rätsel, dass er immer noch, ich meine, er hat immer noch keinen Oscar bekommen. Wenn man überlegt, welche Filme, der schon gescored hat, und da zählt The Shawshank Redemption auf jeden Fall auch dazu. Musik ist für mich hier 15 Oscars nominiert, sehe ich gerade. Also nie einen gewonnen. Für mich auf jeden Fall eine 10 von 10. Ja. Also funktioniert, also nimmt mich emotional immer wieder mit. Es gibt drei Stücke am Ende, die ineinander übergehen. Das untermalt das Ende so toll. Ich finde auch der hat ja auch manchmal so einen etwas experimentelleren Stil, Thomas Newman, der vor allen Dingen mit den Marimbas dann in American Beauty so seinen Höhepunkt gefunden hat. Aber der erzeugt dadurch mal so eine ganz andere Stimmung. Das finde ich, das macht er hier halt auch wieder schön, wenn die Fiedel da am Anfang kommt und so. Oder wenn es dann auch mal, wenn er da mal groß aufträgt, wenn die Streicher kommen und so. Das ergänzt sich alles total toll. Und was ich besonders schön finde, ist, wenn es um Red geht, ganz subtil so eine Mundharmonika einbaut, die ja auch so für sein vergangenes Leben vor dem Verbrechen spricht, weil er ja früher die Mundharmonika gespielt hat und Andy sie ihm ja dann schenkt. Ist auch eine sehr schöne Szene, finde. Und ja, der halt überhaupt nicht darauf spielt, sondern nur einmal so da reinpustet und so. Ja, die Musik ist einfach ganz toll. Also auch dieses Stück Brooks Was Here, das ist ja auch komplett, ich glaube, ein 5-Minuten-Stück und so, das ist, ja.
Ja, ich finde, die ist erstaunlich vielfältig. Also ich habe mir jetzt den Soundtrack nochmal angehört, also jetzt mal abgesehen von den Stücken, die nicht von Thomas Newman sind, ne, sondern irgendwie bereits vorhandene, die dann im Film einfließen. Aber ich finde, der Score an sich ist irgendwie, ja, die sind halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich, ne? So von der Stimmung her, von der Instrumentierung. Mhm. Das macht Spaß. Es drängt sich nicht so, oder nee, es drängt sich nicht in den Vordergrund, aber an den richtigen Stellen wird die Musik dann auch groß. So, ne? Muss sie dann auch sein. Also ich mag auch das Stück, wo die auf dem Dach, hier, wie heißt das, Suds on the Roof, glaube ich.
Ja, ja, ja. Mhm.
Ist das, ne, wo die auf dem Dach sind oder halt die Endtitles, die erinnern mich in irgendeinen anderen Film. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Es hat irgendwas, ich dachte zuerst an Club der Toten Dichter oder so, aber in irgendeinem Film erinnern mich diese Endtitles, vielleicht komme ich noch drauf. Aber ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Soundtrack. Kann man gut hören.
Ja, ich höre den auch, seit ich den Film das erste Mal gesehen habe, höre ich den immer wieder, definitiv. Wirklich einfach ein sehr emotionaler Score. Und ich finde, das kann Thomas Newman unheimlich gut. Ne? Also in so kleinen Momenten, ne? Also auch, der hat ja auch die Musik zu Findet Nemo gemacht. Mhm. Ganz am Anfang von Findet Nemo, ne? Wenn er noch dieses kleine Ei da sieht und so, ne? Also, ja. Also da bist du, da ist der Film, ja, da ist der Film 10 Minuten alt und du hast irgendwie schon so ein Tränchen im Auge. Und das musst du halt auch als Komponist halt auch erstmal so schaffen, ne? Ja. Auf jeden Fall einer der besten Filmkomponisten, finde ich, die es gibt.
Und, ja, und halt total vielfältig. Also du, ich finde, man kann ihn nicht zuordnen. Also du hörst den nicht und weißt du genau exakt, also John Williams weißt ja, das ist John Williams.
Aber man kann den schon raushören, man kann den schon raushören, so ein bisschen.
Ja, findest du? Also ja. Ich finde, zumindest ist die Instrumentierung von ihm immer sehr unterschiedlich. Ne? Also es ist immer sehr, wie du schon gesagt hast, ne? American Beauty hebt sich ja irgendwie sehr stark jetzt von diesem Film ab oder von Road to Perdition. Aber kann natürlich sein, dass es bestimmte Folgen gibt, die er immer wieder benutzt.
Ja, aber es gibt so, also die Art und Weise, wie er Streicher einsetzt, wie er das Piano einsetzt, das hört man schon raus, wenn man viele Scores von ihm kennt, zum Beispiel. Es ist vor allem so ein absoluter, es spricht total für die Musik, wenn dir eine Musik bei einem ersten Mal gucken von einem Film direkt auffällt. Das passiert mir so selten bei Filmen, die ich das erste Mal sehe. Manchmal
macht es im Kopf bleibt auch, ne?
Genau. Und das war
also zuletzt, positiv im Kopf bleibt.
Ja, ja, positiv vor allen Dingen. Bei Passengers, auch wenn der Film jetzt irgendwie so okay war, hier der mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt, aber die Musik ist halt super geil. Und die ist mir direkt schon aufgefallen. Ich dachte, das ist doch Thomas Newman. Ne? Und da siehst du halt am Ende an die Credits und denkst, ah, gotcha. Da bist du wieder. Also. Und, ja.
Meine Erinnerung an den Film ist vage.
Pulverisiert. Ach, so schlecht ist der gar nicht.
Ja, der ist irgendwie nicht viel hängen geblieben.
Aber auf jeden Fall finde ich ja schön, sehen wir beide so, die Musik. Oscar-reif.
Jetzt aber mal abschließend der Diskurs, bester Film aller Zeiten.
Das ist ja also total subjektiv und ich finde, das ist einfach nur ein absoluter Schwachsinn, mit sowas zu werben. Es ist toll, dass der Film auf Platz 1 steht. Da können viele andere Filme stehen. Da hat der Pate genauso verdient zu stehen wie andere Filme. Da hat jeder seinen eigenen Favoriten. Für mich gehört er einfach zu den besten Filmen, die ich kenne, und da ist er jetzt nicht auf Platz 1, sondern ist er einfach unter den besten Filmen, die ich je gesehen habe, und für viele andere wahrscheinlich auch, ne? Ob er dann jetzt der beste Film aller Zeiten ist, das ist ein total reißerischer Titel, und ich finde, der wird dem Film auch nicht gerecht, weil das ist irgendwie so ein Malus auch ist, den er gar nicht braucht. Den soll man sich, also wenn jetzt jemand den Film noch nie gesehen hat, dann würde ich niemals, also da finde ich es blöd zu sagen, ey, den musst du unbedingt sehen, das ist der beste Film aller Zeiten. Und ich würde einfach sagen, guck
dir den Film. Da kannst du nur verlieren.
Genau, guck dir den Film an, das ist ein richtig guter Film. Und ich freue mich darauf, deine Meinung zu hören, wie er dir gefallen hat. So. Oder wie siehst du das?
Ich glaube auch, das ist ein Film, ja, ich glaube, das ist ein Film, den man auch ohne weiteres heute noch völlig problemlos empfehlen kann. Was den Inhalt angeht, was die Machart angeht, das ist so ein zeitloser Film. Also einfach von der Thematisierung, von der Art, wie er gefilmt ist. Es gibt eigentlich keine Momente, wo man sagt, so, das wirkt jetzt irgendwie altbacken, ne, irgendein Effekt, der nicht mehr funktioniert oder so, das hast du ja auch gern mal. Hat er auch überhaupt nicht. Und wie gesagt, um nochmal den Bogen zum Einstieg zu machen, ich finde, der ist in jeglicher Hinsicht sehr kompetent, sehr unaufgeregt, sehr gut gemacht. Für mich persönlich ist es ein Film, der hat Spaß gemacht zu gucken. Ist ein toller Film. Wäre jetzt bei mir selber aber kein Film, wo ich sagen würde, den würde ich sehr hoch ansiedeln, weil mir dafür das, wie soll ich sagen, so eine Besonderheit fehlt, ne? Wo ich sagen würde, das setzt den bei mir irgendwie auf so ein Treppchen, ne? Dass es irgendein Element gibt, auf das ich mich wieder besonders freuen würde oder was mich so super überrascht hat oder besonders emotional mitgenommen hat. Da gibt es andere Filme. Aber wie gesagt, sehr, sehr kompetent, sehr, sehr gut gemacht und sehr unterhaltsam.
Ja, da kannst du doch direkt sein Fazit gesagt, dann hau mal raus. Wie viele Shots gibst du?
Ich würde dem 8 geben, glaube ich.
Okay.
Dann landen wir bei einer 9, denke ich.
In Summe meinst du ja, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht verwunderlich, dass ich dem Film 10 von 10 gebe. Ich finde tatsächlich, das ist ein Film, den jeder mal mindestens einmal im Leben gesehen haben muss. Das ist einer dieser Filme, weil, wie du schon gesagt hast, der hat diese universellen Themen, die einfach niemals aussterben. Der ist zeitlos, wie du gesagt hast. Wenn man den jetzt mit Green Mile vergleicht, der auch ein grandioser Film ist, aber der halt Einsatz von CGI hat, die halt super schlecht gealtert ist. Zum Teil, auch wenn er nur, wenn die nur so selten zum Einsatz kommt. Aber es ist definitiv einer dieser Filme, wo ich auch sagen würde, würde ich mein Gedächtnis nochmal gern löschen, um das diese Geschichte zum ersten Mal zu erleben und auch diesen tollen Twist direkt mit. Und es ist vor allen Dingen ein Film, der mir früher viel Halt gegeben hat tatsächlich. Also der hatte immer so eine Art therapeutische Wirkung auf mich. Vielleicht auf viele andere Menschen auch und vielleicht ist da die Resonanz deshalb so groß. Weil der halt auch, ich habe den auch häufig in Phasen dann mal geschaut, wo es mir nicht so gut ging und mir hat der Film dann immer geholfen. Also so muss ich einfach sagen. Und deswegen hat der Film bei mir auch diesen hohen Stellenwert wahrscheinlich auch.
Ja, und es ist halt, was so schön ist, dass der wirklich diese vielen Messages hat, aber viele positive Botschaften hat und auch nicht zynisch ist oder so. Ne? Das haben ja viele Filme, gerade heutzutage, das ist immer so eine Art, so ein bisschen so ein Zynismus und es wird dann doch nicht zugelassen, dass irgendwie das eine rein positive Botschaft am Ende steht. Das macht es halt angenehm. Man kommt mit einem angenehmen Gefühl aus diesem Film raus. Und das ist, finde ich, auch jede Menge wert.
Genau. Und die Tagline des Films ist wirklich gut gewählt hier. Fear can hold you prisoner, hope can set you free. Weil bringt den Film perfekt auf den Punkt. Ne? Angst kann dich gefangen halten, Hoffnung kann dich befreien. Und das ist der Film auf jeden Fall an allen Ecken und Enden. Und
deine Nummer 1 von 1994?
Einer meiner Lieblingsfilme wird auch immer so bleiben, definitiv. Wer den noch nie gesehen hat, unbedingt schauen. Apropos sehen, ich dachte, ich werde bekloppt. Ich habe den ja auf Blu-ray und habe die Blu-ray 10-mal in die PS5 gelegt. Ich habe halt auch keinen separaten Blu-ray-Player mehr. Und die PS5 wollte die einfach nicht abspielen. Dann dachte ich mir, ey, das kann jetzt nicht wahr sein. Ne? Also ich wollte den unbedingt nochmal sehen in Vorbereitung jetzt für diese Retrospektive. Und dann habe ich geguckt bei Amazon, dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf. 4 Euro ausleihen. Ach, du kannst den 4 Euro so kaufen. Black Friday Weeks, was auch immer. So, dann mach ich den Film an. Keine englische Tonspur. Ich dachte, ey, das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Das kann jetzt nicht wahr sein. Dann habe ich mir den auf YouTube ausgeliehen, weil ich geguckt habe, dass er da eine englische Tonspur hat. Aber immerhin haben die den auch bei YouTube in 4K. Ja, dann konnte ich ihn mir zum Glück auf Englisch angucken. Und das erste Mal in 4K, das war auch toll. Und das finde ich halt so fast, das finde ich, macht halt für mich persönlich einen guten Film aus, dass man immer wieder neue Aspekte sieht. Man verändert sich ja auch innerhalb von 20 Jahren, wenn man den das erste Mal gesehen hat. Und es fallen einem wieder Aspekte auf, die man ganz anders wertzuschätzen weiß. Der Film berührt mich immer noch emotional und wenn er das immer noch schafft, dann ist er für mich immer noch einer der ganz Großen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und da bleibt uns eigentlich auch gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.